Guten Morgen. Schön, dass wir uns auf diesem Wege wiedersehen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Gottfried Clausen und wir wollen diesen Gottesdienst in dieser ganz besonderen Zeit wieder online feiern. Es ist eine völlig verrückte Zeit und ich frage mich, was hat das eigentlich zu bedeuten? Es ist noch nie in der Geschichte so gewesen, dass weltweit alle Kirchen geschlossen hatten und keine Gottesdienste stattfinden. Das ist eine Situation, die hat mich total bewegt und aufgewühlt. Und ich habe mich gefragt, in welcher Zeit leben wir? Meine Großeltern haben davon erzählt, dass sie in einen Laden gegangen sind und etwas einkaufen wollten und das nicht vorfanden. Menschen, die in der ehemaligen DDR gewohnt haben, die haben mir das auch erzählt, dass es oft vorkam, dass sie in einen Laden gingen und etwas kaufen wollten und es nicht kaufen konnten. Und jetzt erleben wir, die wir konsumgewöhnt sind, die wir eigentlich kaufen konnten und auswählen konnten, was wir wollen, erleben wir das selber. Es ist eine völlig verrückte Zeit. Und was ich am schlimmsten finde, ist, dass unsere Freiheit, die wir so lieben, Freiheit zu reisen, Freiheit über Grenzen zu gehen, Freiheit das zu tun, was uns gerade einfällt, wonach wir Lust haben, dass wir in dieser Freiheit massiv eingeschränkt sind und so auch in der Freiheit, diesen Gottesdienst gemeinsam zu feiern. Natürlich, um uns gegenseitig auch zu schützen, voreinander zu schützen, Menschen zu schützen, die in besonderer Weise gefährdet sind. Das verstehe ich schon. Aber das wird noch länger so gehen. Als ich dachte, es gibt keine Fußballspiele mehr, keine öffentlichen Fußballspiele, da habe ich gedacht, jetzt ist es wirklich ernst. Keine Konzerte, keine Opern, keine Vorstellungen. All das wird auch, wie wir hören, bis mindestens Ende August oder sogar länger nicht möglich sein. Keine Bierfeste, keine Kirchwein. Was hat das zu bedeuten, dass wir plötzlich so innehalten müssen und nachdenken? Also was ich feststellen kann, ist, dass wir mit unseren Online-Gottesdiensten, und so geht es fast allen Gemeinden und Kirchen, die in dieser Zeit Online-Gottesdienste feiern, dass wir dreimal so viel Menschen erreichen, wie wir bisher erreicht haben. Dass dreimal so viel Menschen vor dem Empfangsgerät sitzen, als unseren Gottesdienst besucht haben. Und ich höre auch von Menschen, die unseren Gottesdienst besucht haben, die noch nie unseren Gottesdienst besucht hatten vorher oder auch niemals nach Amberg fahren würden, ins Musikum kommen würden, aber dennoch einschalten und den Gottesdienst besuchen. Ich erlebe ganz viel Kreativität und ich bin auch total dankbar für euch alle, die ihr euch so kreativ einbringt mit Gebetstreffen online. Und vielleicht darf ich schon einen kleinen Spoiler machen für nächsten Sonntag. Da könnt ihr euch auf eine ganz besondere kreative Form auch von Lobpreis und Anbetung freuen. Also nächsten Sonntag unbedingt auch noch wieder einschalten. Aber das ist natürlich ein unglaublicher Wert. Der Fokus ist viel mehr auf die Familie. Der Fokus ist viel mehr auf das Miteinander, was natürlich auch zu Reibungen führt. Ich sprach mit einem Pater, der 10 Jahre im Vatikan das Radio Vatikan mitgeleitet hat, Pater Hagenkorn, und er sagte, er habe die Hoffnung für die Kirche verloren. Er will damit nicht pessimistisch sein, aber er will damit sagen, es gibt keine Hoffnung für die Kirche. Das hat mich derart herausgefordert, dass ich mir gedacht habe, wir müssen eine Serie machen, Kirche groß geschrieben. Wir müssen ganz neu von der Hoffnung sprechen, die uns jetzt antreibt in dieser völlig verrückten Zeit, wo wir vieles, was wir nicht mehr tun können, lassen müssen und auch schon vermissen, aber uns fragen, was können wir jetzt tun? Wie können wir Kirche leben? Was bedeutet das überhaupt? Ein katholischer Priester sagte mir in einem Gespräch, er versteht eigentlich überhaupt nicht, und das ist so eine Reflexion, ein Learning aus dieser Krise, in der wir jetzt alle drinstecken, weltweit drinstecken. Wenn er so nachdenkt, versteht er gar nicht, warum Menschen überhaupt noch in die Kirche kommen. Und natürlich, wenn es geöffnet würde, würden auch die, die vielleicht Menschen sind, die gefährdet sind, zunächst auch gar nicht kommen und die Jungen sind auch nicht da. Und er fragt sich, was hat das alles zu bedeuten? Warum gehen die Leute überhaupt in die Kirche? Es ist immer so gewesen, dass Krisen dazu führten, dass Menschen innehielten, nachgedacht haben und eine neue Saat gesät wurde. Vielleicht auch eine Saat, die schon längst angelegt ist, die jetzt in dieser Weise aufgehen wird. Eine neue Perspektive, etwas ganz was Starkes, was aus dieser Situation herauskommt. Kirche, Gemeinde, das war eine Idee, die Jesus hatte. Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Als er eine Umfrage machte unter seinen Jüngern, was die Jünger so denken oder was sie hören, wer denn Jesus ist, das wollte er so wissen. Was sagen denn die Leute so? Wer bin ich überhaupt? Was sagen sie über mich? Da bekommt er ganz, ganz viele Antworten, was so die Leute sagen. Und dann fragt Jesus die Jünger ganz direkt. Und ich denke, Jesus fragt uns auch in dieser Krise, in dieser Herausforderung als Kirche, als Gemeinde ganz direkt. Und du und ihr, für wen haltet ihr mich? Matthäus berichtet uns das in seinem Evangelium, das erste Evangelium im Neuen Testament, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, erstes Evangelium, Kapitel 16. Für wen hältst du mich? Wer bin ich? Und dann ist es Simon Petrus, der antwortet und sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der, auf den wir gewartet haben. Du bist der, der uns verheißen wurde. Du bist der Sohn Gottes. Du bist, wie wir dann jetzt von Ostern her kommen gehört haben, die Auferstehung und das Leben. Du bist der Anfang der neuen Schöpfung. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Das hast du dir nicht selbst ausgedacht, das konntest du auch gar nicht wissen. Das hat mein Vater dir offenbart, mein Vater, der im Himmel ist. Und deshalb sage ich dir, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Du sollst jetzt ein Fels sein. Und auf diese Offenbarung, dass ich der Messias bin, auf diese Offenbarung, dass ich der Christus bin, will ich meine Gemeinde bauen. Denn nicht da, wo Petrus ist, ist die Gemeinde, sondern da, wo Christus ist, ist die Kirche. Jetzt habe ich zwei Begriffe gebraucht, die vielleicht etwas verwirrend sind, die erklärungsbedürftig sind. Auf der einen Seite gebrauchte ich den Begriff Kirche. Das ist ein griechischer Begriff, der eigentlich das Gebäude meint und die Organisation. Und das verstehen wir auch, wenn wir es jetzt im Deutschen sagen, ich gehe in die Kirche, ich bin Kirchgänger. Oder auf der anderen Seite, ich trete aus der Kirche aus, weil ich mich geärgert habe über verschiedene Dinge, die mich an der Kirche ärgern, dann trete ich aus der Kirche aus. Das ist das Wort Kyriakon im Griechischen und wir haben daraus das Wort Kirche gemeint. Könnte auch zum Beispiel diese wunderbare Kirche, ich stehe hier vor der Wehrkirche in Kraftshof, diese wunderbare Kirche meinen. Kirchen gibt es überall in Deutschland, meistens in Gehweite. Man spricht ja auch davon, dass man die Kirche im Dorf lassen soll. Also in jedem Dorf gibt es eine Kirche, meistens in Gehweite. Viele dieser Kirchen stehen leer und viele dieser Kirchen sind auch Museen und müssen teuer unterhalten werden. Das andere Wort, das aber hier im Neuen Testament viel stärker gebraucht wird, ist das Wort Ekklesia. Und das Wort Ekklesia meint Gemeinde. Die Versammlung der Menschen, die Jesus Christus nachfolgen wollen. Die Versammlung derer, die glauben. Die Versammlung derer, die von der Auferstehung her leben und die Auferstehung, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, verkündigen. Die Versammlung der unglaublich vielen Gaben, die Gott in die Gemeinde geschenkt hat. Und du bist eine dieser Gaben, in dieser Gemeinde. Und wir müssen uns ja schon fragen, wenn wir jetzt nicht mehr in die Kirche gehen können, weil die Gebäude geschlossen sind, selbst in unser Musikum können wir im Augenblick nicht gehen. Was ist Kirche? Wer ist Kirche? Und es wird klar bei der Betrachtung dieser beiden Worte, dass Kirche eben nicht, also so wie Jesus das mindestens gemeint hat, nicht das Gebäude ist, sondern Kirche ist da, wo er ist, da, wo Christus ist, da, wo die Offenbarung ist, dass Christus der Messias ist, da ist Gemeinde. Vor ungefähr 500 Jahren, 1521, 22, in wenigen Monaten, hat Martin Luther das Neue Testament in die deutsche Sprache übersetzt. Und das war in besonderer Weise ein Durchbruch, denn bis dahin war das Neue Testament auf Griechisch und Lateinisch verfügbar und die meisten Leute konnten es nicht lesen und sie waren angewiesen darauf, dass jemand ihnen etwas vorliest und das wurde dann dazu auch gebraucht, dass die Leute, die die Kontrolle hatten, darauf Wert gelegt haben, dass nur bestimmte Informationen überhaupt zu den Menschen kamen. Und so war es ein enormer Durchbruch und eine ganz große Errungenschaft, dass plötzlich jeder, auch du heute, deswegen hast du deine Bibel zu Hause und kannst es lesen, jeder heute, jetzt und in diesem Augenblick lesen kann, was es mit Jesus auf sich hat, was es mit seiner Gemeinde auf sich hat, was es mit der Verheißung, die Jesus Christus uns gegeben hat, auf sich hat. Und Jesus sagt, ich will dir den Heiligen Geist geben. Ich will selber bei dir sein. Und da, wo ich bin, da, wo Menschen in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da entsteht und ist Gemeinde. Als die Gemeinde gegründet wurde und wir gehen jetzt in diesem Monat, in dem restlichen April und in dem Mai auf Pfingsten zu, als die Gemeinde gegründet wurde, berichtet uns Lukas in der Apostelgeschichte die Ankündigung, dass der Heilige Geist kommen sollte, führte dazu, dass die Apostel, als sie ein zweites Mal zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellen willst? Und dann sagt Jesus, es ist nicht sinnvoll zu spekulieren. Es steht euch nicht zu, Zeitspanne und Zeitpunkt zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er alleine entscheidet. Also es geht jetzt nicht darum, zu uns zu fragen, wir müssen Angst vor der Zukunft haben. Ich habe ja schon davon geredet, dass Jesus uns aus der Zukunft entgegenkommt. Wir brauchen also keine Angst vor der Zukunft zu haben. Wir müssen nicht uns fragen, was passiert am Ende. Jesus sagt, da macht euch mal keine Gedanken darüber. Da steht euch nicht zu. Da denke ich selbst nicht drüber nach. Das ist eine Sache, die mein Vater alleine entscheidet und die mein Vater alleine auch ins Rollen bringt. Aber etwas ist entscheidend, wenn der Heilige Geist kommt und den verheiße ich euch, den könnt ihr schon heute und jetzt haben. Wenn der Heilige Geist auf euch kommt, dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in ganz Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt selbst, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und darum geht es jetzt. Wenn wir uns fragen, welchen Auftrag haben wir als Kirche, wie können wir den Begriff Kirche groß schreiben, dann ist es klar, und das ist uns jetzt im Augenblick weggenommen und dadurch wird es noch viel klarer, die Gebäude können es nicht sein, sondern das bist du, das sind wir, auf die ich unglaublich stolz bin und ich freue mich unglaublich über euch und freue mich unglaublich auch über den Zuspruch und über die Rückmeldungen und vielleicht magst du auch jetzt gleich unten im Bereich, gleich jetzt chatten und mit mir und mit anderen, die Gastgeber sind oder mit denen, die zuschauen, ins Gespräch kommen. Ich freue mich unglaublich über diese innere Verbundenheit, die wir haben und über alle diejenigen, die neu dazugekommen sind. Ich habe von einer Gemeinde gehört, die erlebt hat, dass während dieses Online-Gottesdienstes jemand tatsächlich sein Leben Jesus anvertraut hat. Sie haben miteinander gebetet, sie haben dann telefoniert, sie haben eine Bibel zugeschickt. Vielleicht möchtest du das auch tun, vielleicht bist du zufällig dabei und sagst, ich möchte jetzt diesem Jesus mein Leben anvertrauen, weil wir merken, es ist uns ganz vieles, was uns vertraut war, genommen und wir müssen uns jetzt fragen, was ist denn tatsächlich die Substanz? Wie geht es weiter? Und dann sagt Jesus, ich möchte euch Kraft geben, dass ihr meine Zeugen seid. Dass ihr meine Zeugen seid in eurer Umgebung und wie wir jetzt das auch durch diesen Online-Gottesdienst erleben, weit über Amberg hinaus, deutschlandweit und es gibt Leute in der ganzen Welt, die uns zuschauen. Es ist fantastisch, wie das, was Jesus gesagt hat, wirklich Wirklichkeit wird. Und dann waren eine Handvoll Jünger beieinander und die Maria, die Mutter Jesu, war auch dabei. Und dann geschah dieses Fest, das wir am 31. Mai miteinander feiern werden. Wir wissen noch nicht wo, ob wir das überhaupt live dann miteinander feiern können oder ob wir immer noch online miteinander verbunden sein müssen. Da ist der Heilige Geist tatsächlich gekommen. Die Gegenwart Gottes kam. Und das ist vielleicht etwas, was wir auch jetzt in dieser Zeit neu für uns erwarten können. Dass wir sagen, Herr, worum geht es eigentlich wirklich? Was ist unser Auftrag? So sehr ich mich freue, dass wir und so sehr ich mich darauf freue, dass wir uns auch wieder tatsächlich zusammen treffen können und sonntags diesen Gottesdienst feiern und so schön das ist, wenn wir uns gegenseitig hören, wenn wir singen und wenn wir uns in die Arme nehmen und die Rückmeldung hören, wenn ihr lacht, wenn ich einen Witz mache oder in irgendeiner Weise reagiert, was jetzt hier alles wegfällt, weil ich einfach hier in diesem trockenen Raum zu euch in die Kamera spreche. So sehr frage ich mich, ob wir vielleicht auch den Montag bis Freitag ausgeblendet haben, ob wir vielleicht zu sehr auf den Sonntag fokussiert waren und uns jetzt fragen müssen, wenn der Sonntag in dieser Form weggefallen ist, ob Gott nicht möchte, dass wir unseren Glauben viel stärker in den Alltag hineintragen. Es ist tatsächlich so gewesen, als der Heilige Geist kam, konnten sie plötzlich, weil die Stadt war voll mit ganz unterschiedlichen Leuten, insgesamt zählt Lukas 14 verschiedene Sprachen auf, die in der Stadt vertreten waren. Und die Jünger konnten jetzt so das Evangelium sprechen in dieser Sprache dieser 14 Leute. Sie konnten diese 14 Sprachen sprechen, sodass alle das Evangelium ganz neu gehört haben. Und was bedeutet das? Was bedeutet das für dich, was bedeutet das für uns in Amberg, was bedeutet das für die ganze Welt? Ich glaube, wir stehen vor einer neuen Bewegung. Ich glaube, wir stehen vor einem neuen Aufbruch. Ich glaube, wir stehen davor, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, merken, jetzt kommt es auf mich an. Jetzt geht es nicht mehr nur darum, dass ich sonntags in die Kirche gehe, dass ich sonntags in den Gottesdienst gehe, sondern jetzt muss ich innehalten und mich fragen, was heißt das? Jesus nachzufolgen. Und dann fragen sich die Leute auch, die Leute, die das alles wahrnehmen, heute wie damals, fragen sich, was hat das zu bedeuten? Und dann ist es der Petrus, der sich hinstellt und sagt, ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Wir haben das erlebt in den letzten 7 Jahren in Amberg, wie Gott außergewöhnliche Dinge getan hat. Wir können es auch lesen in den Evangelien. Es wird uns berichtet, wie Jesus außergewöhnliche Dinge tut und somit eben zeigt, was es heißt, ihm nachzufolgen, was es heißt, das Evangelium zu verkündigen. Damit hat der Vater Jesus als seinen Gesandten, als seinen Messias bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hat es so geplant. Und wir kommen von Ostern her, wir haben gerade Karfreitag gefeiert, wir haben Sonntag die Auferstehung gefeiert. Und da heißt es, lange im Voraus hat er es geplant. Jesus wurde verraten, an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz geschlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit. Und auch hier sagen sie wieder, reden sie von dem, was jetzt zentral wichtig ist, was sie unglaublich antreibt. Jesus Christus ist auferstanden. Da ist eine unglaubliche Kraft, da ist etwas Neues geschehen. Und dieses Neue, das können wir jetzt in unser Leben hineintragen. Das können wir jetzt, weil uns das genommen wurde, wo wir uns bisher darauf fokussiert haben, in die Woche hineintragen. Das können wir jetzt für uns praktisch umsetzen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Und deswegen glauben wir auch daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, weil es 500 Menschen gab, die alle glaubwürdig davon berichteten, die das anfangs nicht glaubten und dann plötzlich überrascht wurden von der Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen, und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen. Dieser Heilige Geist, seine Gegenwart, die dritte Person Gottes, ist ausgegossen. Und das ist es, was ihr hier seht und hört. Und ich glaube, deswegen habe ich gesagt, habe ich diese Serie Kirche groß geschrieben genannt. Ich glaube, dass genau das passieren wird. Ich glaube, dass wir das neu erleben werden, dass du das neu erleben wirst, wenn du ihn darum bittest, dass du das neu erleben wirst, dass die Kraft des Heiligen Geistes in dein Leben ausgegossen wird. Du musst es einfach nur vom Vater erbitten. Es ist ein Geschenk. Jesus hat es dir zugesagt und verheißen. Es steht also unzweifelhaft fest, fährt dann Petrus fort, und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und dann waren die Zuschauer und Zuhörer total erschüttert, bis ins Innerste getroffen. Und dann sagten sie, was sollen wir jetzt tun? Vielleicht fragst du dich das auch, was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun in dieser Zeit? Und da hat Petrus nicht gesagt, so Leute, also jetzt will ich das euch nochmal ganz ernst sagen, wenn ihr nicht regelmäßig in die Kirche geht, hat die Kirche keine Zukunft mehr. Nein, das hat er nicht gesagt. Sondern er hat gesagt, kehr um. Jetzt gilt's, jetzt kommt das ganz dicht an dich ran. Jetzt kannst du das nicht einfach nur noch so von dir weghalten, sondern jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Und ich denke, wir alle müssen auf die eine oder andere Weise umkehren. Vielleicht mal ganz grundsätzlich, weil wir bisher nicht Jesus nachgefolgt sind und wir jetzt diese Entscheidung treffen müssen. Will ich diesem Jesus nachfolgen oder will ich es nicht? Wenn ja, dann muss ich umkehren, muss ich ihn in mein Leben anvertrauen, muss ich sagen, Jesus, ich möchte dich auch bitten, dass du mir meine Schuld vergibst. Du bist am Kreuz für meine Schuld gestorben. Kehrt um, sagt Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Also macht diese Entscheidung fest. Und ich denke, wir werden noch wieder die Gelegenheit haben, auch wenn du sagst, boah, das hat mich jetzt angesprochen, ich möchte mich gerne taufen lassen, dass wir im Sommer noch wieder eine Taufe durchführen können. Wir haben letztes Jahr eine fantastische Taufe gehabt und lange noch davon gezehrt, wie begeistert wir alle waren, dass Menschen ihr Leben Jesus anvertraut haben. Denn dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und eure Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern. Also auch uns in Amberg, auch uns hier in Deutschland gilt es allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde gerufen führt, zu seiner Ekklesia. Und dann nahmen viele diese Botschaft von Petrus an, viele ließen sich taufen. Die Gemeinde, die Ekklesia, wuchs an diesem Tag um 3000 Leute. Vielleicht sagst du, ich mag keine große Gemeinde, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass ganz, ganz viele Menschen davon ergriffen wurden und ihr Leben Jesus anvertraut haben. 12, 14 verschiedene Sprachen, multikulturell, alle Kulturen hat's ergriffen. Und nochmal, wenn ich sage Kirche groß geschrieben, dann möchte ich ein Statement machen gegen diese Hoffnungslosigkeit, dass die Kirche irrelevant geworden ist. Nein, die Kirche ist nicht irrelevant geworden. Die Gemeinde hat Relevanz bekommen, wie sie sie noch nie hatte. Jesus Christus, der auferstandene Herr, ist heute und jetzt am Werk und am Wirken und auch in dir am Wirken. Und es gibt ganz, 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 ganz viel Hoffnung. Und damals konnte man nicht in die Kirche gehen. Das lag einfach daran, dass es so eine schöne Kirche, wie wir sie hier sehen, nicht gab. Ein Museum, wenn ihr mal nach Nürnberg kommt, Wehrkirche Kraftshof, ist ein Besuch wert. Eine fantastische, superschöne Kirche. Aber damals gab es sowas gar nicht. Da konnte man auch nicht hingehen. Und es gab auch keine Kirche für Kirchenchristen, weil es gab keine Kirchenchristen. Es gab auch keine Kirchgänger. Es gab keinen festen Ort, an dem man sich treffen konnte. Es gab keinen besonderen Stil, den man eingehalten hat, sondern es gab einfach nur Menschen, die miteinander Christus nachfolgen wollten und einen Auftrag erhielten. Und diesen Auftrag haben wir ja auch in unserer Vision formuliert. Wir wollen so viele Menschen wie möglich in diese wachsende Beziehung zu Jesus Christus einladen. Das ist der Auftrag. Und vielleicht kommen wir jetzt durch diese Krise und durch diese Serie, jetzt Kirche groß geschrieben, einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Vielleicht kommen wir jetzt über den Sonntag hinaus in die Woche. Vielleicht kommen wir jetzt über den Sonntag hinaus in die Familie, in die Ehe. Denn bis heute glauben Menschen daran, wie mich, ich bin da vielleicht auch ein hoffnungsloser Idealist, bis heute glauben Menschen daran, dass die Gemeinde Zukunft hat, die Botschaft von Jesus Christus ihre Kraft nicht verloren hat, sondern noch kraftvoller ist und gerade in so einer Krise wir diese Kraft unglaublich stark spüren. Menschen gehen an das Ende der Welt, Missionare halten in den schwierigsten Situationen in Afghanistan, in Syrien, in Kurdistan, im Iran, in China, in ganz unterschiedlichen, schwierigsten Situationen halten sie aus und sind Licht und bringen das Evangelium, die gute Nachricht, die Botschaft, dass Jesus Christus der Anfang der neuen Schöpfung ist, zu den Menschen. Es ist genau das, was wir hier schon erlebt haben. Ich habe darauf Bezug genommen im Juli, als wir die letzte Taufe hatten und wie ihr alle da gestanden seid und den Täufling angefeuert habt und den Täufling gefeiert habt, den Menschen, der dort diese Entscheidung öffentlich gemacht hat und dann im Gottesdienst auch nochmal gejubelt habt. Darum geht es. Es geht darum, dass wir gemeinschaftlich uns gegenseitig ermutigen. Es geht darum, wenn ihr euch auf verschiedenen Plattformen trefft als Kleingruppen, dass ihr euch gegenseitig ermutigt, dass ihr miteinander betet, dass ihr, wo es auch immer geht, hört, wie es dem anderen geht und wir gemeinsam auch diese Last tragen. Wir sind Gemeinde und da ist die Verheißung. Jesus sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Wenn wir sein Wort lesen, das wir jetzt ja lesen können, dank Martin Luther, dann rede ich zu euch. Und vielleicht hat Gott auch jetzt gerade, vielleicht hat Jesus auch gerade jetzt zu deinem Herzen geredet und du hast gehört, du bist jetzt gefragt. Es reicht nicht aus, dass wir den Glauben delegieren und Menschen haben, die für uns glauben, sondern es kommt jetzt darauf an, dass du glaubst, dass wir uns den Menschen zuwenden, die in Not sind, dass wir von dem, was uns Gott gegeben hat, rausfließen lassen zu den Menschen, die jetzt gerade Hilfe und Ermutigung brauchen, die verzweifelt sind, denen die Decke auf den Kopf fällt. Es kommt jetzt darauf an, dass wir die Werte und dessen, was wir verstanden haben, dass wir das umsetzen und leben. In der Art und Weise, wie du mit deinem Ehepartner redest, dass du dir überlegst, würde so Jesus zu ihm reden? Ist es das, was ich eigentlich ausdrücken möchte mit meinem Leben? Ich kann mir vorstellen, dass es eine ganz große Chance gibt, auch innezuhalten in der Familie und sich zu fragen, wie kann ich Jesus ganz neu in meine Familie hineinlassen? Wir sind gerade dabei, das zu erarbeiten und dir auch Hilfestellung an die Hand zu geben, wie das in der Zukunft gelingen kann, wie du heute und morgen und übermorgen mit deinen Kindern am Tisch und in verschiedenen Situationen einfach das, was Jesus bedeutet, neu sichtbar werden lässt. Ich denke, das ist die Chance, die jetzt in dieser Krise liegt, dass wir unseren Glauben so praktisch leben. Und das Letzte, was ich denke, was jetzt möglich ist, ist, dass du einfach für dich selbst im Gebet vor Gott, vor Jesus stehst und sagst, Jesus, was möchtest du mir sagen in dieser Krise? Wir haben viel Zeit jetzt. Vieles, was uns abgelenkt hat, ist abgeschaltet. Unser Bewegungsradium ist extrem eingeschränkt. Frag ihn doch einfach. Sag, Jesus, rede mit mir, rede zu mir. Was soll ich jetzt in dieser Situation ändern? Kirche, Gemeinde begann als Bewegung, nicht als Gebäude. Das wurde später dann eingefroren in Gebäude und in Strukturen. Und ich möchte mal ganz kühn behaupten, diese Bewegung bewegt sich immer noch. Dieses Wasser hat noch enorm Kraft. Und wenn da auch Felsen im Weg liegen, das Wasser fließt drumherum. Und ich spüre ganz stark, dass eine neue Bewegung im Gange ist, dass die Kirche, die Gemeinde Jesu Christi, da wo Christus ist, da ist Kirche, da ist Gemeinde, da wo Christus ist und Christus lebt und da wo er ist, das wird sich Bahn brechen und neue Formen geben. Durch Gottes Gnade werden wir auch Teil dieser nächsten Bewegung sein. Wirst du ein Teil dieser nächsten Bewegung sein? Wirst du ein Teil für die Kirche, von der Kirche für die nächste Generation sein? Ich denke, wir werden stärker sein im Glauben nach der Krise als vorher. Ich freue mich schon darauf, wenn wir uns wieder treffen. Und das wird ein riesiges Fest werden, wenn wir gemeinsam diesen Gottesdienst auch Seite an Seite wieder feiern. Und ich freue mich darauf, wie du stärker im Glauben bist, näher an Jesus gekommen bist, mehr gebetet hast. Nimm diese Woche als Gelegenheit, dich zu fragen, Jesus, was möchtest du mir sagen? Was ist jetzt für mich als nächstes dran? Was ist mein Auftrag? Was ist meine Gabe in dieser Gemeinde? Denn du und damit wir alle sind diese Gemeinde. Und wir werden unglaublich stark sein am Ende dieser Krise. Viel stärker, als wir es vorher waren. Nächsten Sonntag werde ich den Faden weiter aufnehmen und mehr davon erzählen, was uns bewegt, wenn wir an Gemeinde, wenn wir an Kirche denken, wenn wir sagen, wir wollen Kirche groß schreiben. Was heißt das dann jetzt in dieser Zeit? Und dank Martin Luther kannst du schon mal ein bisschen vorblättern und noch ein bisschen lesen, dich schon mal informieren. Ich freue mich darauf, wenn du nächsten Sonntag wieder einschaltest. Und wollen wir noch gemeinsam beten? Wollen wir noch gemeinsam vor den Vater treten und das sagen, was unser Vorrecht ist? Lieber Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sei gesegnet, sei ermutigt, sei voller Hoffnung. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin.